Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die sogenannte Plattformökonomie beschäftigt gerade die Gerichte. Heute zum Beispiel aktuell das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Die Gewerkschaften, die Parteien im Deutschen Bundestag und auch den heute beginnenden Digitalgipfel der Bundesregierung. Und sie beschäftigt auch, allerdings nicht nur aus Einzelanlässen, sondern schon länger und konsequenter, Martin Krzywczynski. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am Wissenschaftszentrum Berlin, Direktor am Weizenbaum-Institut für vernetzte Gesellschaft und Professor für internationale Arbeitsbeziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Und außerdem ganz aktuell, dann ist die Liste aber halbwegs vollständig, auch Co-Autor einer Studie zur Plattformökonomie in Deutschland und den USA. Schönen guten Morgen, Herr Krzywczynski.
Schönen guten Morgen, ich freue mich da zu sein.
Lassen Sie uns mal klären, was das alles ist, Plattformökonomie. Ich glaube, viele Menschen denken an Firmen wie zum Beispiel Lieferando und Uber. Das gehört dazu, aber ist es wirklich schon so ganz typisch dafür?
Ja, die Plattformökonomie oder Plattformarbeit ist ein sehr großer Bereich. Grundsätzlich gehört da vieles, was formal selbstständig ist, formal selbstständige Arbeit, die von Online-Plattformen organisiert und vermittelt wird. Die sammeln also die Aufträge und verteilen sie an eine Menge formal selbstständiger Freelancer. Da gehört Uber, Lieferando, diese Essensauslieferdienste, Transportdienste dazu, genauso aber auch Plattformen, die Programmiertätigkeiten vermitteln, Designtätigkeiten, Architekturtätigkeiten, Software testen. Das ist ein sehr vielfältiger Bereich, in dem teilweise schlecht entlohnte, teilweise aber auch sehr gut entlohnte Tätigkeiten vermittelt werden.
Nun ist das relativ neu, soweit es übers Internet geht. Aber grundsätzlich, wenn wir über Vermittlung in dieser Form reden, ist es doch nicht mehr brandneu. Also zum Beispiel eine Schauspielagentur, die Einzelengagements, sei es nur an Sprecher für Werbespots vermittelt und die das früher auch ohne Internet schon geschafft hat, ist ja im Prinzip was Vergleichbares.
Könnte man sagen, also das Prinzip, dass sich solche Vermittlungsdienste etablieren, das ist durchaus ganz alt. Was Neues sind, ist eben die Nutzung dieser Online-Plattformen, die das teilweise auch relativ automatisiert nutzen. Das heißt, ich stelle als Kunde ohne große Interaktion auf der Online-Plattform meine Aufträge rein. Die werden von der Online-Plattform umgesetzt in kleinere Aufträge oder Subaufträge und an eine Menge von Freelancern verteilt, die sich dort wiederum registriert haben. Die Nutzung dieser Online-Vermittlungsplattform ist das Neue und strukturiert einfach den Arbeitsprozess auch ein bisschen anders. Und vielleicht noch ganz kurz, ermöglicht auch neue Aufgaben überhaupt in Auge zu nehmen. Denn früher hätte man wohl kaum Millionen von Bildern verschlagwortet, wenn man etwa so autonomes Fahren anlernen will. Das kann man nun jetzt auf ganz viele Arbeitskräfte verteilen und das ist die Stärke dieser Online-Plattform.
Aber da kommen wir doch auch zu einem Problem, das Sie so ein ganz bisschen am Rande schon erwähnt haben mit dem Begriff Selbstständige. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Bilder verschlagworten, das kann natürlich bedeuten, dass ein paar Dutzend oder hunderte Leute zu Hause an ihren eigenen, das ist dann arbeitsrechtlich schon wieder gar nicht egal, privaten Computern sitzen und für eine bestimmte Firma, zum Beispiel für ein großes Archiv, eben Bilder verschlagworten. Wie definiert man, genau darum geht es übrigens auch heute in Erfurt vom Gericht, wie definiert man denn eigentlich, wann das noch eine selbstständige, eine freiberufliche Tätigkeit ist und wann nicht mehr?
Naja, in Deutschland sieht ja das Arbeitsrecht ein relativ strenges Kriterium vor. Das ist die Weisungsgebundenheit. Wenn ich abhängig beschäftigt bin, bin ich weisungsgebunden gegenüber meinem Vorgesetzten, dem Unternehmen, muss das ausführen, auch in der vereinbarten Zeit, was mir vorgegeben wird. Das ist natürlich dort eine Grauzone, weil formal die Plattformarbeiter durchaus die Wahl haben, ob sie Aufträge annehmen, wann sie sie annehmen, in welchem Umfang. Formal sind sie selbstständig. Allerdings gibt es durchaus Situationen, in denen die Abhängigkeit von den Plattformen sehr groß wird, in denen quasi die Plattformarbeiter auf das Einkommen wirklich angewiesen sind, in denen die Plattformen auch Anreizmechanismen etablieren, etwa Rankings, Reputationssysteme, die Punkte vergeben, wenn man eben permanent erreichbar ist, schnell Kundenanfragen beantwortet. Und diese Punkte beeinflussen wiederum, zu welchen Aufträgen man Zugang hat. Es gibt also Anreize, wirklich auf die Anweisungen der Plattform zu hören. Es ist ein Graubereich. bei den Fahrradkurierdiensten ist es auch besonders sichtbar. Die teilen ja teilweise Schichten, Wege, auch Aufträge ganz genau zu, haben eben auch Bewertungssysteme, in denen sie solche permanente Erreichbarkeit der Fahrer auch so ein bisschen erzwingen. Da wird es deutlich, dass manche eigentlich vielleicht auch eher scheinselbstständig sind als wirklich Freelancer.
Wenn wir damit natürlich zum anderen konkreten Punkt kommen, dieser Wunsch von Arbeitgebern generell oft und gerade von solchen Plattformen, dass alle selbstständig für sie arbeiten sollen, der dient natürlich schon dem Zweck, dass sie dann ein bisschen Geld sparen, zum Beispiel bei den Sozialabgaben. Und sie können sich auch leichter wieder trennen vom Arbeitnehmer. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Geld. Es gibt dieses, ich finde, fast Vorurteil, dass Plattformökonomie für die Beschäftigten in der Regel immer eine prekäre Beschäftigung bedeutet. Ist das tatsächlich so?
Also grundsätzlich ist es natürlich eine sehr unsichere Arbeit, wie immer bei den Solo-Selbstständigen, denn man weiß natürlich nicht genau, wie das Einkommen im nächsten Monat, nächster Woche aussehen wird. Man hat keine Absicherung, keinen Einkommensschutz im Krankheitsfall. Faktisch ist aber natürlich das Phänomen sehr vielfältig. Wir haben eben sehr gut verdienende Experten, die ihre Dienstleistungen über diese Plattform anbieten. Und wir haben aber auch einen prekären Bereich, wo die Einkommen vielleicht gerade mal so auf Mindestlohnhöhe sind. Und wenn sich das kombiniert, vielleicht mit anderen Faktoren, sei es, dass man vielleicht schlechter qualifiziert ist, schlechte Sprachkenntnisse hat oder vielleicht auch als Alleinerziehender verantwortlich ist für die Familie, dann wird das natürlich schon prekär. Wobei vielleicht eine Sache müsste man noch kurz ergänzen. Das ist durchaus ein größerer Beschäftigungsbereich, die Plattformarbeit. Ich schätze, realistisch ist so etwas, eine Schätzung, sagen wir mal, vielleicht von einigen hunderttausend Personen, die dort arbeiten. Von denen aber, nach dem, was man weiß, so 60-70% mindestens das als Nebenerwerb in Deutschland ausüben. Das heißt, der Kern der Personen, die das als Haupterwerbsquelle wirklich benötigen und ausüben, ist vielleicht so um die 100, 150.000. So genau weiß man das nicht. Wir haben keine Zahlen. Und für diese Person ist es natürlich besonders relevant.
Aber das ist ganz interessant, was Sie nochmal erwähnt haben. Für mich klingt diese Debatte, was sich da ändern müsste, manchmal so, als ob wir unbedingt da hinkommen müssten. Gerade bei vielen Gewerkschaftsvertretern, auch bei der SPD, hört sich das für mich so an, als müsste irgendwie klar sein, auch wer zum Beispiel für die Pizzeria Toni Pizza ausfährt, muss davon 40 Jahre lang leben können, eine Familie ernähren, ein Einfamilienhaus finanzieren und eine gute Rente haben. Aber gerade nach dem, was Sie gesagt haben, zumindest ein Teil dieser Jobs ist ja auch nicht vergleichbar mit einer Festanstellung als Ingenieur oder sowas und ist ja auch gar nicht so gemeint, auch nicht von denen, die ihn ausüben.
Das stimmt. Also eben ein großer Teil sind Nebeneinkommen, die attraktiv sind, auch wegen ihrer Flexibilität und eben der Möglichkeit auch so ein bisschen selbstgesteuert, sich was dazu zu verdienen. Das ist sicherlich so. Wobei das natürlich dem Argument nicht widerspricht, dass man für Situationen, in denen das wirklich das Primäreinkommen ist, in dem die Leute darauf angewiesen sind und Situationen, in denen die Arbeitsbedingungen, die Absicherung wirklich schwierig sind, dass da der Staat auch verantwortlich ist, entsprechende gute Bedingungen und Absicherung zu leisten. Insofern denke ich, widerspricht sich das nicht. Aber das Phänomen selber ist eben vielfältiger und das macht es ja schwer für die Regulierung, einen guten Mittelweg zu finden. Wie erhält man die Flexibilität, schafft aber zugleich eben Sicherheit für die Plattformarbeiter?
Der Arbeitssoziologe Martin Krzyszczynski über die Plattformökonomie, die ein großes Thema ist in Deutschland, heute zum Beispiel auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung, der morgen fortgesetzt wird und auch vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Herr Krzyszczynski, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.